Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlägel.
Schön, dass Sie zuhören.
Mein Vorbild ist Hanns Eisler, Kurt Weill und ich selbst.
Das sagt Komponist Sabri Tulu Tirpan. Und einen echten Tirpan gab es heute beim Kunstfest Weimar zu erleben. Die Doku-Oper ganz unten nach dem gleichnamigen Undercover-Bericht von Günter Wallraff. Darüber sprechen wir später. Abseitige Musik- und Performancekunst aus dem Underground, die wird in dieser Woche beim Berlin Atonal Festival gefeiert. Es geht in die USA zu Unternehmer Alex Karp und seiner in Deutschland umstrittenen Datenanalyse-Software Palantir. In Kalifornien regt sich Protest gegen die Geschichtsumdeutung durch US-Präsident Donald Trump. Und dann schauen wir hier nachts im Radio bei Fazit nach Zürich. Fast wie im Film Nachts im Museum werden dort ab dieser Woche Marionetten aus dem Depot zum Leben erweckt. Mit künstlicher Intelligenz und jeder Menge Körpereinsatz der Museumsbesuchenden. Mit der Sicherheitsplattform Palantir können Millionen Daten aus verschiedenen Quellen ausgewertet und miteinander verknüpft werden. Aus diesem Grund wird sie auch von deutschen Ermittlungsbehörden eingesetzt. Aber die Nutzung der Software, die beispielsweise bei Fahndung eingesetzt werden kann, ist umstritten. Kritisiert wird unter anderem mangelnder Datenschutz oder die Abhängigkeit des Unternehmens von der US-Regierung. Und einer, der sich intensiv mit Palantir und vor allem auch dem Gründer, dem amerikanischen Unternehmer Alex Karp, beschäftigt hat, ist Klaus Stern. Er hat einen Dokumentarfilm über das Unternehmen und sein CEO gedreht. Hallo, Herr Stern.
Hallo, Frau Oehlschlägel.
Gestern hat sich Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU in einem Stern-Interview zum Einsatz der umstrittenen Analysesoftware von Palantir bei der Polizei geäußert. Er könne die Aufregung darüber nicht nachvollziehen, hat Dobrindt da betont. Wie sehen Sie diese Debatte um die bundesweite Zulassung bzw. auch die Gefahr der Software? Ist das gerechtfertigt, diese Debatte?
Die Debatte ist auf jeden Fall gerechtfertigt und ich kann die Aufregung darüber kann ich sehr gut verstehen, weil Palantir durchaus eine diskussionswürdige Firma ist. Und ich habe 7 Jahre an einem Film gearbeitet und das heißt auch, Palantir ist wie eine verschlossene Auster und Palantir gibt selten was preis und wenn, wird sehr oft geraunt und wird was behauptet und nachprüfen lässt sich da ganz wenig.
Ja, nichtsdestotrotz wird die Software in einigen deutschen Bundesländern ja auch schon eingesetzt. In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern, in Baden-Württemberg ist der Einsatz geplant. Wie schafft es Palantir denn, diese staatlichen Stellen von sich zu überzeugen?
Palantir machen eine super Lobbyarbeit und sie fangen nicht irgendwo unten an, sondern ganz, ganz oben, auch bei Politikern. Was mich schon gewundert hat, also ich habe 2019 habe ich mal gedreht auf so einer Konferenz und da hat die damalige Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Beer, die jetzt Ministerin ist für Raumfahrt, ne, die hat die führenden Palantir-Mitarbeiter mit Küsschen begrüßt. Und das fand ich dann nämlich schon ein bisschen merkwürdig auch. Und deswegen wundert mich das jetzt auch gar nicht, dass der CSU-Minister Dobrindt, der damals aber nicht dabei war, dass der das ganz dufte und toll findet und dass das alles überhaupt kein Problem wäre.
Ich habe jetzt natürlich Ihr Bild von der verschlossenen Auster im Kopf, dass da wenig durchdringt, wenig bekannt ist. Welches Bild gibt denn die Politik ab, die jetzt in einigen Bundesländern trotzdem auf die Software setzt?
Nach dem, was dann Gegenwind schon kam in der Öffentlichkeit, was jetzt auch in den letzten 3-4 Wochen extrem war, ist das schon seltsam auch, finde ich, dass da scheinbar kein Gespür für ist, dass man sagt, das, was Palantir problematisch macht, das wird überhaupt nicht gesehen. Das Totschlagargument ist, wir können damit Verbrecher finden und das geht alles viel, viel schneller und mit einem Knopfdruck haben wir den Verbrecher, was natürlich Humbug ist. Dem wird alles untergeordnet, alles auch das dabei wie so ein großes Schleppnetz, ganz viele andere Dinge dann irgendwie den Bach runtergehen, sage ich mal, und dass man viele Dinge mit einsammelt, die gar nicht da reingehören, auch das interessiert dann keinen. Also nicht umsonst, Palantir wird vom Bundesverfassungsgericht beklagt und ist auch schon beklagt worden und es wurde auch schon als unrechtmäßig betitelt.
Was sind da aus Ihrer Sicht die problematischen Punkte?
Was ich problematisch finde, ist, dass man keinen Einblick in die Software bekommt auch. Ich habe bei der hessischen Polizei zum Beispiel gedreht und habe denen vorgeschlagen, geben Sie nur mal meinen Namen mal ein und dann können wir mal gucken, wie die Software arbeitet und wie gut die wirklich ist. Und darauf wollte man sich aber leider nicht einlassen.
Jetzt haben Sie in Ihrer 7-jährigen Recherche natürlich auch viel nachgeforscht zum Mitgründer und CEO der Software, Alex Karp. Ein eher schwer zu greifender Typ oder wie haben Sie ihn wahrgenommen?
Also ich hatte eigentlich einen Top-Zugang, dachte ich. Nämlich mein Kameramann ist mit ihm gut bekannt und hatte mit ihm 1997 schon gedreht. Und so hat sich das eigentlich ganz gut ergeben und dachte, das wird interessant. Und ich habe ja einen ziemlich guten Zugang. Das sollte sich als nicht so guter Zugang rausstellen. Ich habe ewig versucht, irgendwie Essen. Total eloquenter Typ, klug, intelligent, witzig und spricht 4, 5 Sprachen perfekt. Alle sie aus der Welt, alle Politiker wollen ihn sprechen, wollen sich mit ihm fotografieren lassen, so wie Markus Söder zum Beispiel. Und trotzdem durfte ihn am Ende nicht begleiten, also durfte mit ihm nicht ein paar Tage verbringen. Ich habe ihn immer wieder gesehen und kurz gesprochen, aber off the record dann.
Was ist er dann für ein Typ? Was ist sein Background?
Sein Background ist super interessant eigentlich. Er hat einen deutschen Background. Seine Familie kommt aus Hohenems. Die ist aber schon im 19. Jahrhundert väterlicherseits ausgewandert in die USA. Und sein Vater ist deutschstämmig und seine Mutter ist farbig. Also ganz interessant und ganz wichtig ist auch der jüdische Background bei Alex Karp. Und das sieht man ja auch bei seinem Engagement für Israel. Und er stellt Israel ja auch seine Gotham-Software bei dem Krieg in Gaza zur Verfügung.
Jetzt haben Sie im Prinzip eine Doku über Karp gedreht, ihn aber nicht zum offiziellen Interview treffen können, nur so am Rande gesprochen. Ist das dann auch eine Taktik, sich dieser Öffentlichkeit zu entziehen?
Ja, er ist ein großer Nebelkerzenwerfer, der trotzdem viel spricht, aber nichts erzählt wirklich. Und das kann man schon sagen, dass es eine reine Taktik ist.
Jetzt ist eines der Themen, das Sie in Ihren Dokumentarfilmen immer wieder beschäftigt, ich sag's mal so, Menschen mit Hang zum Größenwahn. Nicht nur, wenn wir über Alex Karp sprechen. Bei Palantir steckt ja auch ein Peter Thiel dahinter, also auch jemand, der die rechtsextreme Agenda in den USA antreibt. Welchen Einfluss hat er da und sind Sie ihm auch näher gekommen?
Also Peter Thiel habe ich natürlich auch angefragt, der hat sich aber auch nicht gemeldet. Wenn man mit Palantir zu tun hat, dann bekommt man auch, wenn man auf Anfragen, auf Anrufe oder auf E-Mail-Anfragen, es gibt nie eine Antwort, auch keine Absage, es gibt nie eine Antwort. Man wird einfach wie Luft behandelt. Alex Karp hat vor 10 Jahren schon gesagt, er wird die wichtigste Softwarefirma der Welt irgendwann haben. Und das ist natürlich ein größenwahnsinniger Satz, aber wenn man sich jetzt das anschaut, kann man sagen, dass dieser Größenwahnsinn irgendwie eintrifft. Er liefert. Und die Firma ist, glaube ich, zurzeit die 30. Wertvollste Firma der Welt.
Es ist also auch eine Geschichte von Macht, die in diesem Dokumentarfilm erzählt wird. Karp, der in Frankfurt unter anderem auch bei Habermas studiert hat, sagt, er und Peter Thiel hätten Palantir gegründet nach einem Hegelspruch. Aufheben des Widerspruchs, heißt der. Nehmen Sie ihm diese Geschichte ab?
Ich nehme ihm ab, dass er sagt, dass er den Widerspruch und auch Dialektik da versteht, dass man gegen ihn ist und dass man gegen ihn demonstriert. Er sagt auch von sich selber, wenn er jünger wäre, würde er auch gegen sich selbst demonstrieren. Das ist natürlich sehr lustig. Aber er bezeichnet sich selber als links und als progressiv und ganz anders als Peter Thiel, der selber sagt, dass er libertär ist und dass die deswegen sehr viel streiten würden. Das nehme ich ihm nicht ab. Ich glaube, dass inzwischen Karp und Thiel einfach eine politische Agenda verfolgen, auch wenn Karp was anderes behauptet.
Vielen Dank für diese Einordnung, Klaus Stern.
Herzlichen Dank.
Und den angesprochenen Dokumentarfilm Die Welt von Palantir und Alex Karp gibt's aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen. Und wir bleiben an dem Thema auch im Radio dran, am Freitag in einem großen Schwerpunkt.
Deutschlandfunk Kultur.
Good evening, I'm Peter Thiel.
Das ist Peter Thiel, ein Milliardär. Ein superreicher Investor und Ideologe. Einer, der gerne im Hintergrund bleibt.
Peter Thiel ist hochintelligent, kein Zweifel.
Der denkt nicht global, der denkt universell.
Er träumt vom ewigen Leben. Er hasst Steuern und alles, was Vogue ist.
I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American.
Peter Thiel hat als erster im Silicon Valley Donald Trump unterstützt. Er ist der Strippenzieher hinter dem kulturellen Rechtsruck in den USA. Am liebsten hätte er seinen eigenen Staat. Und meistens bekommt er, was er will.
Peter Thiel wins, no matter what.
Die Peter Thiel Story, unseren Podcast, der ein Millionenpublikum erreicht hat, können Sie am Freitag in voller Länge hören. Wir erzählen die Geschichte des geheimnisvollen Tech-Milliardärs und machen einen Realitätscheck bei einigen seiner Ideen. Was hat es mit Privatstaaten für Superreiche auf sich? Könnten sich die USA tatsächlich in eine religiöse Diktatur verwandeln? Die Peter Thiel Story. Am Freitag von 14.05 bis 19 Uhr. Hier im Deutschlandfunk Kultur.
Und jetzt geht's hier bei Fazit nach Weimar, zu Thürings größtem und bekanntesten Festival für zeitgenössische Künste. Zum Auftakt der diesjährigen Ausgabe, das Kunstfest Weimar, haben wir hier in der Sendung schon über einen politischen, multimedialen Auftakt mit Faust Ex gesprochen. Und jetzt gab es 3 weitere Uraufführungen. Alle verhandeln in irgendeiner Form aktuelle Themen wie Migration, Rassismus oder den Rechtsruck. Unser Kritiker Georg Kasch ist vor Ort. Guten Abend nach Weimar.
Guten Abend.
Hangeln wir uns doch mal durch. Einmal war da Günter Wallraffs legendärer Undercover-Bericht ganz unten. Dafür hatte sich Wallraff vor 40 Jahren als vermeintlicher türkischer Arbeiter verkleidet, seine Erlebnisse geschildert. Und dieser Textvorlage haben sich jetzt der Komponist Sabri Tulu Terpan und der Regisseur Mehmet Ergan gewidmet. Und der sagt:
I don't think there are any subject matters that are not suitable for an opera.
Also Ergan glaubt, dass eigentlich jeder Stoff als Oper funktioniert. Würden Sie da nach der Uraufführung von ganz unten zustimmen?
Also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und Mehmet Ergan hat eigentlich auch die wesentlichen Stationen von Wallraffs Buch in eher kurzen Szenen gut komprimiert. Da ist er dann mal der Putzmann im Stahlwerk bei Medikamententests oder auch beim Versuch, in die katholische Kirche einzutreten. Und Wallraff wird hier vom Schauspieler Ryan Wichert verkörpert, der verleiht ihm so einen schönen lakonischen Ton. Und dann gibt es Ali, also als der sich Wallraff eigentlich verkleidet hat, der wird von Burak Bilgili gesungen. Und am Anfang sieht man in einer Art Pantomime am Esstisch, dass die beiden eigentlich eine Person sind. Und dieser brechtische Zeigegestus, der ist der den ganzen Abend über präsent. Denn Mehmet Ergen inszeniert das alles sehr schlicht auf einer leeren Bühne. Und das ist dann schon so eine etwas merkwürdige Mischung aus epischem Theater und Musical.
Das Buch wurde damals gefeiert als ein investigatives Meisterwerk. Im selben Moment gab es aber auch viel Kritik an der stereotypen Darstellung von migrantischen GastarbeiterInnen. Wie ist dieser Abend damit umgegangen?
Leider gar nicht. Also das Libretto, das wiederholt wirklich alle Klischees, alle Rassismen und stellt das 1:1 auf die Bühne. Der Abend wirkt aber auch insgesamt ziemlich aus der Zeit gefallen, auch weil die Musik von Sabri Tulu Çırpan für Klavier, Geige und Cello klingt auf der einen Seite sehr nach Kammermusik, aber auch nach den Songspielen der 1920er Jahre und manchmal auch nach Musical. Aber die legt so gar keine Widerhaken aus. Das ist so ein Theater der Ausrufezeichen. Das ist gut gemeint, aber nicht so richtig gut gemacht.
Na, dann schauen wir doch mal weiter zur zweiten Musiktheater-Uraufführung. Neophilia heißt das Stück Der Zauber des Fremden von Marc Sinan, ein Autor und Komponist. Und das klang dann so. Also ziemlich tragend lyrisch die Musik von Marc Sinan. Das ganze Musiktheater war heute als Wandelkonzert inszeniert. Herr Kasch, was bedeutet das denn?
Also man sitzt da nicht auf einem Platz, sondern man kann sich im Raum frei bewegen. Und der Ort, der ist eh gut gewählt. Das ist das klassizistische Schießhaus aus der Goethezeit. Marc Sinan, der macht hier nämlich so eine Art musikalisches Echo auf Goethes westöstlichen Divan. Dieser Marc Sinan, der ist ja einer der klügsten Köpfe in der neuen Musik und auch hier denkt er schön um die Ecke. Zum Beispiel kombiniert er die Musik Johann Sebastian Bachs, das haben wir gerade kurz gehört, Komm süßer Tod, und der hat ja hier in Weimar gelebt. Der lässt diese Musik von Bach auf Kompositionen von dessen moldauisch-türkischen Zeitgenossen Dimitrije Kantemir treffen. Und das verbindet sie dann mit eigenen Kompositionen, auch mit Elektronik. Da gibt es zum Beispiel Minimal Music vom automatisierten Cembalo oder auch ins Unkenntliche zersungene Gedichte von Mascha Kalecko. Dann gibt es wieder Gitarrenmusik, die klingt wie aus Andalusien. Auch da trifft sich ja arabische und europäische Musik. Und Marc Sinan spielt die selbst, der ist ja ein fantastischer Virtuose. Und dann gibt es immer wieder ironische Sinnbilder des Exotischen. Da ist zum Beispiel die Tänzerin Ishigo eine Papaya, so richtig schön saut sie damit rum und dann presst sie sich ins Korsett von Ballettschuhen. Also das ist ja auch so eine europäische Kunsttradition, die Körper so richtig zusammenpresst. Und das sind also Klänge und Bilder, an denen man sich dann doch ein bisschen länger abarbeitet und auf denen man länger herumkaut.
Also Neophilia hat's ihn angetan. Jetzt bin ich gespannt. Alle guten Dinge sind drei. Gestern gab es ja auch noch eine Schauspieluraufführung. Ich sag mal so, die Zeichen standen eigentlich ganz gut. Das war das Auftragswerk von Allen Geistern von Theresia Walser. Eine, die schon einige Bühnenhits auch gelandet hat. Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm beispielsweise. Eine ja eher politisch grundierte Komödie. Konnte sie auch dieses Mal wieder so einen Hit landen?
Nicht so ganz. Also Theresia Walser erzählt hier von vier Lehrkräften an einem fiktiven Gymnasium, dem Goethe-Gymnasium in Frankfurt-Oder, und zwar in einer Zukunft, in der eine rechtsautoritäre Regierung das Land regiert. Und diese vier LehrerInnen, die sind auch privat miteinander verstrickt und die müssen sich mit dieser neuen politischen Situation jetzt auseinandersetzen. Und das machen sie auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber am deprimierendsten, und das wird erst allmählich klar, sind die SchülerInnen, denn die verbrennen auf dem Schulhof Geschichtsbücher, weil sie ihnen zu viel Holocaust enthalten. Und dann gibt es noch so einen Aufsatzwettbewerb, die ideale Stadt der Zukunft, und die sind alle voller Säuberungsfantasien. Und da zuckt man dann schon zusammen. Aber insgesamt bleibt das doch alles so ein bisschen sehr These. Da raschelt so das Papier und da knattern die Goethe-Zitate, die natürlich auch auf Weimar anspielen.
Also drei sehr unterschiedliche, aber doch sehr politische Abende. Wie ist denn Ihr Eindruck? Geht dieser Fokus auf ja deutliche Positionierung und klare Aussagen auf oder kommt dann am Schluss die Kunst doch ein bisschen zu kurz?
Naja, also Kunst ist es ja alles schon, aber es ist eben nur die Frage, ob gute oder weniger gute. Und von dem, was hier gestern und heute zu sehen und zu hören war, hat mich, man hat es ja längst rausgehört, nur Marc Sinans Neophilia so richtig überzeugt. Da gibt es nämlich auch endlich mal sowas wie eine positive Utopie, einen Gegenentwurf. Also dieses Orient und Okzident, die künstlerisch miteinander verschmelzen. Gerade jetzt, wo wir den Nahen Osten wieder nur als Krisengebiet sehen. Da sagt also einer, habt keine Angst vor dem Fremden, das ist euch näher, als ihr denkt. Und von solchen klugen Interventionen könnte das Kunstfest generell noch ein bisschen mehr vertragen.
Ja, es ist ja auch noch ein Weilchen Zeit. Vielen Dank für das Gespräch, Georg Kasch.
Gerne.
Das Kunstfest Weimar läuft noch bis zum 7. September. Da steht dann noch ein weiterer Faust an mit dem südafrikanischen Künstler William Kentridge und der Handspring Puppet Company. Die Trump-Regierung geht ganz offen gegen die Presse- und Kunstfreiheit vor. Im Jahr vor dem 250. Geburtstag der USA rückt dabei auch immer wieder die Geschichtsschreibung in den Vordergrund. Der Präsident verlangt dabei, dass in allen Einrichtungen, die mit staatlichen Geldern gefördert und finanziert werden, nur noch ein Loblied auf God's Country, die Vereinigten Staaten von Amerika, präsentiert werden darf. Kritik und andere Perspektiven sollen ausgeblendet werden. Gegen diese Neuschreibung der US-amerikanischen Geschichte gibt es aber auch Widerstand. Arndt Peltner berichtet von einer Protestveranstaltung in Kalifornien.
I welcome you on this 109th birthday of the National Park Service.
Plakate mit der Aufschrift, die Nationalparks gehören uns allen und schützt unsere Parks. Ein Protest ausgerechnet am Jubiläumstag der US-Nationalparks vor einer Einrichtung der Nationalen Parkbehörde im kalifornischen Richmond. Mehrere hundert Menschen sind gekommen, um gegen eine Geschichtsneuschreibung der US-Regierung zu demonstrieren und das an einem historischen Ort. Richmond ist eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Sie liegt gegenüber von San Francisco auf der anderen Seite der berühmten Bay. Die mächtige Golden Gate Bridge kann man von hier gut sehen. Richmond war nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Ort für die Kriegsindustrie. In den Jahren 1941 bis 1945 wurden alleine hier 747 Schiffe für die Navy gebaut, so viele wie in keiner anderen Werft der USA. In den Produktionshallen arbeiteten damals vor allem Frauen. An sie und ihren unermüdlichen Einsatz erinnert hier eine Einrichtung des National Park Services, Rosie the Riveter World War II Homefront.
Welcome to the Rosie the Riveter World War II Homefront National Historical Park.
Wer an Nationalparks denkt, hat Bilder von Yellowstone, Yosemite oder dem Grand Canyon vor sich. Doch die Nationalparks bieten so viel mehr, wie der frühere Direktor der Parkbehörde John Jarvis erklärt.
There are actually more historical sites in the
Tatsächlich gibt es viel mehr historische Stätten als Naturparks. Natürlich drehen sich die meisten davon um die US-amerikanische Geschichte. Daher ziehen sie eine enorme Anzahl amerikanischer Besucher an, weniger jedoch internationale Touristen.
Es sind Orte, an denen zum Beispiel wichtige politische Entscheidungen gefällt wurden, die für die Bürgerrechtsbewegung von historischer Bedeutung sind. Oder wie die weltberühmte Gefängnisinsel Alcatraz in Sichtweite von Richmond. Der National Park Service hat an solchen Orten die Geschichte dokumentiert und seit nunmehr 30 Jahren auch um viele weitere Blickwinkel erweitert. Und genau diese modernere und inklusive Erzählung der US-Geschichte ist nun unter Beschuss geraten, wie Donna Graves, Historikerin und eine der Kuratorinnen von Rosie the Riveter, berichtet.
Der National Park Service hat von der Trump-Regierung den Auftrag erhalten, alle öffentlich zugänglichen Informationen in allen 433 Nationalparks zu überprüfen. Das bedeutet, dass Ausstellungen, Filme, Informationstafeln, Verkaufsartikel in den Shops, einfach alles daraufhin überprüft werden muss, ob es mit den Anweisungen des Präsidenten Trump übereinstimmt, die im Grunde darauf abzielen, die Geschichte zu beschönigen.
Ganz konkret bedeutet das für eine Ausstellung wie hier an diesem Ort in Richmond.
Trump würde es nicht gefallen, dass japanischstämmige Amerikaner, die hier in Richmond lebten, zu den 120.000 Menschen japanischer Abstammung gehörten, die während des Krieges zusammengetrieben und inhaftiert wurden. Das wird aber in der Ausstellung erwähnt. Und die Tatsache, dass hier auch über die Verbindung zwischen der Geschichte der LGBTQ-Community und dem Zweiten Weltkrieg berichtet wird, dass während der Kriegsjahre Zehntausende Menschen hierher kamen, viele von ihnen queer, aus Gegenden, in denen sie sich nicht outen konnten. Als sie in den 1940er Jahren nach San Francisco kamen, fanden sie einen Ort, an dem es eine sichtbare queere Community gab und viele beschlossen, hier zu bleiben.
Donald Trump hat DEI, Diversity, Equity and Inclusion, also Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, mit Beginn seiner zweiten Amtszeit den Kampf angesagt. In Museen, an den Universitäten, in Schulen, in der Wissenschaft, in Unternehmen, in den Behörden und eben auch in den Nationalparks. Es geht aber nicht um Vermittlung von wenig bekannten Fakten, so Donna Graves, sondern
es geht dabei um Beiträge, die mit Trumps Vision der Vereinigten Staaten übereinstimmen, nämlich einer weißen, christlichen, von Männern dominierten Gesellschaft. Alles, was nicht damit übereinstimmt, ist also verdächtig. Wenn es um die Geschichte von Queers und Transgender geht oder um Menschen anderer Hautfarbe, wenn über die Erfolge von Frauen gesprochen wird, das alles ist automatisch verdächtig. Trump verlangt, dass alle öffentlichen Darstellungen über die amerikanische Geschichte patriotisch sein sollten. Dass es dabei nur um die Erfolge in der amerikanischen Geschichte gehen sollte.
Für den ehemaligen Direktor der Nationalparks, John Jarvis, ist das ein Frontalangriff auf eine Institution, die eigentlich von allen Menschen in den USA gleichermaßen geliebt wird.
Und die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, dass Sie und alle Ihre Freunde und Kollegen auf beiden Seiten des politischen Spektrums aufstehen und sagen, nein, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen eine Zukunft, in der die Chancen, die diese Orte allen Menschen bieten, anerkannt werden.
Sagte Jarvis vor den Demonstrierenden in Richmond. Ob dieser Ruf allerdings im fernen Washington gehört wird, ist in diesen stürmischen Zeiten in den USA mehr als fraglich.
Das war ein Beitrag von Arndt Peltner aus Kalifornien. In den US-Nationalparks lehnen sich Protestierende gegen Trumps Umschreibung der US-Geschichte auf.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Wilhelm Raabe Literaturpreis ist eine der renommiertesten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. Nun ist die Shortlist mit den diesjährigen Nominierten bekannt gegeben worden. Dorothee Elmiger, Annette Gröscher, Jonas Lüscher, Thomas Melle und Leif Rand stehen mit ihren aktuellen Werken auf der Liste der möglichen Preisträger. Juryvorsitzende ist Wiebke Poromka. Im Deutschlandfunk erläuterte sie die Bedeutung des Wilhelm Raabe Literaturpreises.
Wenn ich als Vergleichsgrößen auf der einen Seite den Georg-Büchner-Preis als den Preis für ein literarisches Lebenswerk heranziehe und auf der anderen Seite den Deutschen Buchpreis für den Roman des Jahres, bei dem das Werk keine Rolle spielt, für den eben auch Debüts nominiert werden können, dann ist der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis relativ genau zwischen diesen beiden Preisen, diesen beiden Polen angesiedelt. Ausgezeichnet wird ein aktuelles Buch, das aber unter Berücksichtigung des bisherigen Werkes eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin.
Der mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm-Raabe-Literaturpreis wird von der Stadt Braunschweig und vom Deutschlandfunk vergeben. KI-generierte Texte verändern die Buchbranche. Deshalb stehen viele Verlage beim Thema künstliche Intelligenz zwischen Skepsis und Handlungsdruck. Jetzt empfiehlt ein neuer Leitfaden, wo und wie kleinere und mittlere Verlage KI sinnvoll einsetzen können, damit sie nicht verdrängt werden. Das sogenannte White Paper macht konkrete Vorschläge für die Nutzung von KI. Unter anderem sollten kleinere Verlage Pilotprojekte starten und Mitarbeitende schulen, um mit neuen Daten und Möglichkeiten umgehen zu können. Und sie sollten so schnell wie möglich damit beginnen. Laut einer Studie des Börsenvereins des deutschen Buchhandels erwarten 84% der Verlage, dass KI in 5 Jahren entscheidend wird. Doch nur 9% nutzen sie heute intensiv. Gründe sind nicht nur knappe Finanzen und fehlendes Wissen, es gibt auch rechtliche Unsicherheiten, ob etwa KI-generierte Texte Urheberrechte verletzen oder wem so erstellte Texte gehören. Die Band NECAP ist für ihre politischen Botschaften bekannt, kritisiert offen Israels Gaza-Politik und rappt auf Gälisch für ein vereintes Irland. Jetzt hat das nordische Trio seine US-Tour im Oktober abgesagt. Der Grund? Ein laufendes Strafverfahren in London gegen ein Bandmitglied. Rapper Mo Chera wird vorgeworfen, bei einem Konzert eine Hisbollah-Flagge gezeigt zu haben. Das ist in Großbritannien eine Straftat. Die Gruppe spricht von einer Hexenjagd und will nach dem Prozess zurück auf Tour. Zuletzt war die Band bei Paris unter strengen Sicherheitsvorkehrungen aufgetreten. Wegen der Israel-Kritik von NECAP hatten die französischen Behörden angekündigt, den Auftritt genau zu beobachten. Die Ukraine hat ihre erneute Teilnahme am Eurovision Song Contest bestätigt. Delegationsleiterin Oksana Skibinska sagte, die ukrainischen Teilnehmer wollten in Wien das hohe Maß an Kreativität demonstrieren, das unter den Härten des Krieges entstanden sei. Die Ukraine hatte 2022, wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs, das ESC-Finale mit der Band Kalush Orchestra gewonnen. Auch Israel will im nächsten Jahr dabei sein. Dies wurde bei der Generalversammlung des Veranstalters der European Broadcasting Union im Juli kontrovers diskutiert. Einige Länder forderten, Israel möge angesichts des Kriegs im Gazastreifen fernbleiben.
Die eigenen Hör- und Sehgewohnheiten aufbrechen, neue Formen des Zuhörens und Zusammenkommens erleben, das verspricht das Berlin Atonal Festival. Morgen geht's los am 27. August und läuft dann 5 Tage im Kraftwerk in Berlin und in Clubs wie dem Tresor oder dem OHM mit Konzerten, Performance, Medienkunst, Klangkunst. Die Übergänge sind da fließend und organisiert hat das unter anderem der künstlerische Leiter des Festivals, Laurenz von Oswald, mit dem ich heute Nachmittag gesprochen habe. Hallo.
Guten Tag.
Das Festival hat große Ziele, gibt es im Prinzip schon seit den 80er Jahren, damals noch mit Bands wie Laibach oder den einstürzenden Neubauten. 2013 wurde Berlin Atonal dann nach einer Pause wiederbelebt. Gibt es denn nach so langer Zeit in einer Stadt wie Berlin überhaupt noch neue Dinge?
Das ist eine gute Frage, aber ich denke ja, klar. Deswegen sind wir ja auch da teilweise. Ich denke, das Festival steht ja auch so ein bisschen für Bruch von Konventionen. Und ich glaube, nach wie vor soll das Festival für eine gewisse radikale Offenheit von Berlin und die Experimentierfreundlichkeit von Berlin stehen. Das waren damals, glaube ich, die Ansätze und das sind sie immer noch.
Und welche Konventionen sind das dann 2025, die da gebrochen werden in den nächsten Tagen?
Ich glaube, wenn wir das Festival als Format überlegen, kommen viele verschiedene Gedanken auf einen zu. Und das Wort Festival als Format ist vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich passend für das, was da stattfindet. Aber in der Tat ist es wirklich ein Versuch, jeden Ansatz, das sich in so einem Format findet, zum Experiment zu bringen. Das heißt tatsächlich alles von der Auseinandersetzung von einem Publikum mit, was auf der Bühne passiert und auch, wie die Künstler dazu agieren. Und
was findet da dann genau statt?
Für mich bleibt es eigentlich von den ursprünglichen Ansätzen dabei. Ne? Also das ist an sich eine Plattform für Avantgarde-Kunst und auch ein Festival für die Nacht, in dem das die Clubräume erschließt. Es geht dabei nicht um das Nebeneinanderstellen von Szenen oder um deren Reibung in der Art, sondern wirklich um das Zusammenkommen von diesen verschiedenen Aspekten. Eine Uraufführung, auf die ich mich besonders freue, morgen zur Eröffnung, ist der erste Auftritt von Lee Ranaldo, bekannt von Sonic Youth, Peter Mannerfeld, ein schwedischer Produzent, und Jonathan Gatt, was wirklich tatsächlich das erste Mal ist, dass sie zusammen auf einer Bühne stehen. Man darf sich auf die typischen Instrumente in der Art freuen, aber auch um ein radikales elektronisches Bauwerk, was sich sonst noch nicht so entfalten wird, wie es morgen im Kraftwerk sein wird. Auch die Arbeit von Christopher Axelbo unter dem Titel Barracuda wird Teil von einem neuen Bereich sein, das wir für dieses Festival entwickelt haben. Das nennt sich The Third Surface, was so ein bisschen ein Gegenvorschlag ist gegen die Clubkultur. Jetzt nicht, weil die jetzt unbedingt schlecht sein soll oder so, aber weil es auch andere Traditionen in der Nacht gibt und die wollen wir so ein bisschen herauskitzeln. Es ist eine Performance-Arbeit, wo er einen Hydroponik-Kleingarten pflegt über das gesamte Festival. Er besprüht Pflanzen mit Wasser und Parfüm und seinen Zaun pflegt er und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Transplantat für die deutsche Kleingarten-Idylle in diesem Kraftwerk, was so ein interessanter Gegenpol ist. Und das halt als Spektakel finde ich halt toll. Ja.
Und dieser Ansatz, der wurde jetzt auch nochmal gewürdigt, denn Berlin-Atonal wurde in die IBA aufgenommen, die International Biennial Association, eine gemeinnützige Kunstvereinigung, die sich als Plattform und Ort für eben auch Forschung und Wissenstransfer in der Kunstwelt sieht. Und Berlin-Atonal ist tatsächlich das einzige Projekt mit musikalischem Hintergrund. Was hat jetzt für dieses zweijährige Biennalen-Modell gesprochen, das Sie jetzt beim Festival umsetzen wollen in Zukunft?
Da gibt es tatsächlich einige Gründe. Das jährliche Festival ist ein sehr gnadenloses Format. Man endet ein Festival und ist eigentlich schon halbwegs beim nächsten. Und das wollten wir so ein bisschen reduzieren, halt dieses Tempo. Es erlaubt einfach auch eine tiefere Zusammenarbeit mit Künstlern selbst und auch mit den Bedingungen an dem Format. Da stellt man sich halt auch die Frage, was ist ein Festival? Und wie legitim ist dieses Format, das Gegenwärtige darzustellen und eine Plattform zu geben?
Ja, mit Auftragsarbeiten, natürlich auch Clubnächte, aber auch Premieren mit Performance-Kunst hat das Berlin-Atonal-Festival ja auch ein bisschen eine andere Rolle als jetzt ein Festival, was beispielsweise einfach nur Acts bucht, die schon bestehen in einer Zeit, in der vor allem auch Subkultur und Räume in Großstädten kleiner werden für Experimente, für abseitiges Programm. Sehen Sie sich mit dem Festival dann vielleicht auch als eine Art Kulturproduzent, der die Szene vor Ort unterstützen möchte mit Auftragsarbeiten?
Absolut, das ist schon eine Rolle, die sich über die Jahre entwickelt hat. Wir sind in einem großartigen Raum angesiedelt, der es eigentlich erlaubt, so eine Auseinandersetzung von künstlerischen Arbeiten halt zu fordern, von den Künstlern und auch von uns selbst, mit diesen sehr besonderen Bedingungen. Und da zähle ich auch die Stadt Berlin dazu. Durch das Publikum, was sich hier ansammelt, hat man eine gewisse Offenheit für sowas und eine Experimentierfreundlichkeit, das auch eigenartig ist. Wir interessieren uns für das Neue und wir interessieren uns auch für das, was scheitern kann letztendlich oder was instabil ist. Und Platz für Risiko finden wir auch toll.
Wenn wir über den Ort sprechen, das Kraftwerk Berlin, muss man das vielleicht auch nochmal beschreiben für alle, die jetzt nicht in Berlin leben oder noch nicht dort waren. Das ist eine sehr große Veranstaltungsfläche. Es gibt verschiedene Ebenen, weite Hallen, Betonpfeiler, die sich da durchziehen, eine Kranbrücke an der Decke. Das Ganze ist also sehr industriell geprägt in einem alten Heizkraftwerk. Inwiefern bestimmt auch einfach dieser Ort die künstlerische Planung bei so einem Festival?
Maßgeblich. Da beginnt alles. Es ist eine Herausforderung, mit dem Raum zu arbeiten, aber das ist auch eine Riesenfreude. Man hat gleich einen Rahmen, der architektonisch hergegeben wird. Das ist visuell, das ist akustisch, das ist alles Mögliche, was eine gewisse Identität ausstrahlt und gleichzeitig auch keine direkte Struktur. Es gibt keine Bestuhlung, keine Bühne, keine Richtung, auch keinen vordefinierten Eingang zum Beispiel. Das Festival ist im Prinzip auf zwei Ebenen im Kraftwerk selbst aufgeteilt. Und die große Halle, die Sie vorhin auch angesprochen haben, ist das eine. Das kennen viele und wir nutzen das Erdgeschoss auch sehr zum großen Experiment. Und da siedeln wir auch viel Kunst an und versuchen da einen Kontext zu schaffen, ja, vielleicht eine neue Art von Erfahrung in der Nacht auch bringt.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Gespräch. Morgen geht's los, Berlin-Atonal, mit vielen neuen Eindrücken hoffentlich und auch Überraschungen. Danke, Laurenz von Oswald, fürs Gespräch hier bei Fazit.
Vielen Dank.
Manchmal ist ein Objekt einfach zu groß, um es ins Museum zu bringen. Oder es darf nicht bewegt werden. Oder das wäre sowieso alles viel zu teuer und aufwendig. Eine Ausstellung im Züricher Museum für Gestaltung erforscht jetzt, wie die Digitalisierung und künstliche Intelligenz das Erlebnis von Objekten im Museum der Zukunft erweitern können. Und am Telefon ist der Kurator der Ausstellung, Christian Brendle. Hallo.
Hallo.
Der Ausgangspunkt für diese Ausstellung waren unter anderem so ganz kunstvolle, bunte, fast roboterhaft und abstrakt wirkende Avantgarde-Marionetten aus dem Jahr 1918 von der Schweizer Künstlerin Sophie Teuber-Arp. Die haben Sie im Depot des Museums. Warum haben ausgerechnet diese Figuren Sie zum Einsatz künstlicher Intelligenz inspiriert?
Ja gut, wenn ich eine Ausstellung kuratiere, dann ist eine der zentralen Strategien immer das Objekt zu befragen. Was möchtest du denn gerne, wenn du jetzt den Ausstellungsraum bespielen könntest und diese Marionetten, die antworten natürlich alle unisono, wir möchten bewegt werden, wir möchten uns bewegen, möchten tanzen und das ist leider nicht möglich aus konservatorischen Gründen. Und deswegen haben wir jetzt mit diesem Projekt versucht herauszufinden, gibt es Möglichkeiten über das Digitale, diese Puppen groß zum Leben zu erwecken.
Das heißt, der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder ja, einer digitalen Methode ermöglicht einem als Besucherin eigentlich das zu tun, was man immer möchte, die Objekte auch anzufassen im übertragenen Sinn und mit ihnen zu spielen im Fall von den Marionetten?
Also anfassen kann man natürlich die Originale nicht, aber das ist auch gar nicht so interessant. Nein, was man tun kann mit mehreren Projekten, eines beispielsweise von der TU Mainz, ein anderes, das jetzt extra hier in Zürich entstanden ist. Man kann quasi, sei es mit dem ganzen Körper oder eben nur mit den Fingern, vor einem großen Screen spielen und die Figur vis-à-vis quasi als digitaler Zwilling führt dann genau diese Bewegungen aus. Also man kann quasi mit dem eigenen Körper die Marionetten zum Leben erwecken.
Also ein sehr physisches Erleben von diesen Marionetten. Was kann man in der Ausstellung noch sehen, was man jetzt in einer in Anführungszeichen klassischen Ausstellung nicht erleben könnte?
Also zum einen sind natürlich eigentlich praktisch alle Exponate sind interaktiv. Das ist etwas sehr Zentrales. Also man kann das Erlebnis selber manipulieren. Und andererseits werden eben Dinge sichtbar, die über das Original hinausweisen. Als Beispiel zeigen wir das aktuell größte digitale Bild der Welt mit insgesamt 400.000 mal 4 Millionen Pixel, also eine gigantische Datenmenge. Da kann man eintauchen in ein riesiges historistisches Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, 1.000 Quadratmeter schon im Original. Aber bei uns können Sie da so in die Details hineingehen, dass Sie wirklich jeden Pinselstrich in großer Größe sehen und so ganz viel auch über die Malerei erfahren.
Also viele Details, die man da sehen kann. Diese Ausstellung ist jetzt aber nicht nur eine Ausstellung, dass man das eben selbst mal erleben kann. Es ging für Sie, glaube ich, auch darum, ja, zu forschen und zu schauen, wie sich die Ausstellung in Zukunft verändern kann. Sie haben 17 Projekte in Auftrag gegeben. Was haben Sie da den Personen, die das umsetzen sollten, mitgegeben? Und was waren das für KooperationspartnerInnen?
Und die Kooperationspartner sind eigentlich alle universitär, sei es die Uni Zürich, die ETH, dann eben auch das ZKM in Karlsruhe als Beispiel, die TU in Berlin oder eben auch jene in Mainz. Das sind eigentlich alles Forschende, die genau an diesen Fragen arbeiten. Was ist mit Fotogrammetrie möglich? Was ist mit dreidimensionalen Scans möglich? Wie können wir Originale quasi in einen digitalen Zwilling überführen und den dann fürs Publikum möglichst attraktiv erlebbar machen. Aber seien wir ehrlich, einige der Arbeiten, muss man wirklich sagen, die weisen weit über das Original hinaus. Die sind interessanter, besser als das Original. Und andere, das ist logisch, deswegen heißt die Ausstellung ja auch im Untertitel 17 Experimente. Andere funktionieren nur so zu zwei Dritteln. Man merkt zwar, in welche Richtung der Vektor zielt, aber die sind noch nicht ganz da. Also insofern ist es ein sehr interessanter Augenblick, auch, sage ich mal, in der Geschichte der Digitalisierung und der Museologie jetzt genau hinzuschauen, wo steht das Thema heute?
Ja, man denkt ja natürlich sofort an Walter Benjamin und das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Wie sehen Sie das? Ist hier jetzt einfach ein neues Level auch erreicht, wenn solche eigentlich ja unbeweglichen oder kostbaren Objekte im Museum einfach auch erlebbar gemacht werden können?
Also ich denke nicht, dass die Digitalisierung die Qualität des Originals ersetzen wird. Das ist auch nicht das Ziel der ganzen Anlage, sondern die Idee ist eigentlich herauszufinden, wo können die Möglichkeiten des Digitalen eben einen zusätzlichen Inhalt transportieren, können quasi das Erlebnis eines Exponats erweitern. Nicht von ungefähr zeigen wir in dieser Ausstellung natürlich auch die Originale von Sophie Teuber-Arp und daneben eben die digitalen Avatare, damit genau dieses Spannungsfeld aufgespannt wird. Also die Digitalität an sich ist kein Wert, nach meiner Meinung, sondern es geht darum, das als Werkzeug zu verstehen, das die Möglichkeiten im Ausstellungsraum für das Publikum erweitert.
Also es gibt diesen Spagat zwischen, ich sag mal, Effekthascherei und Show und künstlerischem Einsatz. Wo sind da die Potenziale von künstlicher Intelligenz beispielsweise im Ausstellungsbereich, die Sie jetzt aus diesem Projekt mitnehmen in die Zukunft?
Gut, es gibt auf der einen Seite Projekte, die wir vorstellen, die wirklich streng wissenschaftlich sind, vor allem im Bereich des sogenannten Decoding, wenn es darum geht, antike Schriften oder Handschriften aus dem Mittelalter oder verbrannte Papyri wieder lesbar zu machen mit künstlicher Intelligenz. Es hat aber auch sehr spielerische Zugänge, wo das Publikum eingeladen ist, selber zu prompten, selber Bilder zu generieren. Da fällt schon auf, wenn die KI, Midjourney und all diese bildgenerierenden künstlichen Intelligenzen, wenn die quasi mit Bildmaterial arbeiten und das vernudeln, dann ist es eigentlich immer ein bisschen zum Fremdschämen, was geschieht. Wenn man das aber mit klugen Textprompts macht, dann ist es beängstigend, wie hoch die Qualität bereits der Resultate ist.
Das heißt, es gibt schon noch Grenzen?
Es gibt absolut Grenzen, aber es ist auch völlig klar, dass das jetzt im großen Tempo natürlich vorwärts geht und ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Künstliche Intelligenz ist eine Tatsache, wird uns begleiten und die Frage ist, wie klug wir einerseits das als Werkzeug zu nutzen wissen und logisch hoffen wir, dass das quasi eine supranationale ein Agreement zustande kommt, wie und wo künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann. Ich bin allerdings skeptisch, dass das gelingt, aber eigentlich ist das sehr, sehr dringend. Aber in 10, in 15 Jahren wird sich dieses Werkzeug verstetigt haben, wird selbstverständlich in unserem Alltag sein und dann ist quasi Alltag. Dann werden wir sehen, ob es gelingt, im Museum, aber auch sonst im Alltag, dieses neue Werkzeug sinnvoll und auch fair zu nutzen.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung zur künstlichen Intelligenz im Museumsbereich hier bei Fazit geteilt haben. Christian Brändle.
Sehr gerne. Gute Nacht.
Und die Ausstellung Museum of the Future, 17 digitale Experimente, ist vom 29. August bis zum 1. Februar 2026 im Museum für Gestaltung in Zürich zu sehen. Und weiter geht es hier bei Fazit in der Kultur vom Tage mit der Kulturpresseschau. Und die, ja die ist noch handgemacht. Sie stammt nämlich aus der menschlichen Feder von meiner Kollegin Lotta Wieden, die für uns in die Feuilletons von morgen geschaut hat.
Grammatisch ist der Osten eine Vorsilbe. Ostfilm, Ostfußball, Ostmusik. Mit West als Präfix gibt es solche Wörter nicht. Im Westen ist ein Film einfach ein Film. Fußball ist Fußball und Musik Musik, schreibt Michael Pilz in der Tageszeitung Die Welt. Pilz untersucht Neuerscheinungen zum Thema 35 Jahre deutsche Einheit, darunter das Buch Oststolz, Appell eines Nachwendekinds, geschrieben von Alexander Prinz, Jahrgang 1994, aufgewachsen in Sachsen-Anhalt. Oststolz? Das ist, erläutert Prinz, das Gefühl, das uns erfüllen sollte, wenn wir erkennen, was wir seit der Wende geschaffen haben, trotz widrigster Bedingungen und schlechter Startchancen. Ich finde, so Prinz, die Lebensleistung unserer Eltern und Großeltern beeindruckend. Sie gibt mir Hoffnung für die Zukunft. Blicke man auf den Osten, sehe man aber auch die Zukunft Westdeutschlands, behauptet Prinz. Im Osten seien sie schon seit 30 Jahren disruptionsmüde, vom ständigen Wandel erschöpft. Dieses Gefühl käme nun auch allmählich im Westen an. Insofern sei der Osten immer auch ein Minitekel, ein Warnsignal für den Westen. Bleiben wir bei Warnungen, es geht dieser Tage nicht anders. In der Süddeutschen Zeitung erregt sich der Medienwissenschaftler Martin André über das Unvermögen der Europäischen Union, Tech-Giganten wie Apple, Google und Meta stärker zu regulieren. Metaphorisch gesprochen sind wir wie Vögel, die seit 30 Jahren in einem Käfig sitzen. Selbst wenn wir die Tür öffnen, können wir uns kaum vorstellen, diesen Käfig zu verlassen. Statt die Märkte zu öffnen, einen fairen Wettbewerb zuzulassen, wie etwa ab Mitte der 90er Jahre im Mobilfunkmarkt geschehen, betreibe die EU weiterhin Monopolprotektionismus. André? Wir haben das digitale Schienennetz an die Tech-Konzerne abgegeben. Dabei hätten diese doch immer wieder selbst geäußert, dass sie die Souveränität demokratischer Staaten gern durch ihre eigene ersetzen möchten. Macht es Putin also richtig? Ebenfalls in der SZ beschreibt Silke Bigalke eine neue App, die der russische Präsident gerade mit Nachdruck einführt und zu einem Must-Have für alle Landsleute machen will. Ihr Name? Max. Max soll im Grunde wie Telegram aussehen. Neben dem Chat gibt es Nachrichtenkanäle, die man abonnieren kann. Viele staatliche Medien seien bereits zu Max umgezogen, berichtet Bigalke. Einer der größten Unterschiede zu Telegram ist, dass man die App nur mit russischer oder belarussischer Handynummer nutzen kann. Ein weiterer Unterschied: auf Max lassen sich Nachrichten nur positiv kommentieren. Also Daumen hoch, Herzchen und Zwinkersmiley. Negative Emotionen gibt es nicht. Ausländer müssen draußen bleiben und WhatsApp und Telegram könnten demnächst, so Bigalkes Vermutung, erheblich eingeschränkt werden. Um nicht zynisch zu werden, empfehlen wir an dieser Stelle einen Text aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Janis Koltermann interviewt, ganzseitig, die ehemalige Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf. Überschrift: Was folgt aus dem Fall Brosius Gersdorf? Fazit dieses erhellenden Gesprächs: Das derzeitige Richterwahlverfahren in Deutschland benötigt keine Reform. Brandmauern sollten nicht gegen einzelne Parteien, sondern gegen bestimmte Kandidaten errichtet werden. Und amerikanische Verhältnisse, also die Politisierung der Verfassungsgerichtsbarkeit, drohen in Deutschland erstmal nicht. Da wir von den alarmierenden zu den vorsichtig optimistischeren Themen gewechselt sind, hier noch ein Hinweis aus der Taz. Die Bewohner des niederländischen Badeorts Zandvoort, 25 Kilometer westlich von Amsterdam gelegen, haben sich erfolgreich gegen überbordende Touristenströme zur Wehr gesetzt, mit Hilfe von Google Maps. Sie meldeten der App zeitgleich und massenweise Straßensperrungen, die nicht existierten. Tatsächlich seien aufgrund der gefälschten Meldungen viele BesucherInnen lieber zu Hause geblieben.
Das war's für heute hier bei Fazit im Deutschlandfunk Kultur. Die Kulturpresseschau kam von meiner Kollegin Lotta Wieden. Ich bin Charlotte Oehlschlegel, wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut.